Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 22. Episode von Funpod. Heute möchte ich mit einer Serie von Interviews zum Thema Treibhausgas CO2 beginnen. Auf verschiedenen Gipfeln wird beschlossen, welche CO2-Emissionen wir in Zukunft erreichen sollen. Aber diese großen Gedanken gehen mir am alltäglichen Leben vorbei. Ich möchte aufzeigen, welche Verteilung im privaten Haushalt aktuell vorliegt. Bei jedem Themengebiet werde ich die Größe des Kuchenstückes benennen, um die Relevanz darzustellen. Im Gespräch mit meinem Interviewpartner werde ich präsentieren, wie jeder in seinem unmittelbaren Wirkungskreis etwas zur Reduzierung beitragen kann. Hierbei ist mir wichtig, dass Umweltschutz nicht unbedingt Verzicht bedeutet. Mit überlegten Maßnahmen kann jeder seinen CO2-Fußabdruck verkleinern und gleichzeitig seinen Geldbeutel schonen, um das Geld für die wirklich wichtigen Dinge im Leben auszugeben. Die verwendeten Angaben habe ich vom Bundesamt für Statistik Wiesbaden 2010. Die CO2-Emissionen im privaten Haushalt und beim Konsum 2009 teilen sich in indirekte und direkte CO2-Emissionen auf. Die meisten Emissionen entstehen im Bereich Wohnen mit einem Anteil von 38,4%. Der größte Teil davon entsteht beim Verbrauch der Brennstoffe wie Erdgas oder Heizöl mit 19,6%. Diesen fast 20%igen Block möchte ich euch heute näher bringen. Die restlichen 18,9% werden überwiegend durch Stromverbrauch erzeugt. Diesem Thema werde ich eine eigene Episode widmen. Der Themenblock Heizen wurde so interessant von meinem Gesprächspartner beleuchtet, dass der Beitrag 30 Minuten lang ist, jedoch sicherlich nicht langwierig. Gute Unterhaltung wünscht euch Marc. Heute im Gespräch mit Udo Hoffmanns, Vornstein-Fegermeister, Gebäude-Energieberater und Enefa-Fachberater. Wir wollen uns heute über CO2-Emissionen privater Haushalte unterhalten und hierbei nehmen wir uns mal die Statistik vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden von 2010 vor, wo erläutert wird, dass der Anteil im Umfeld des Verbrauchs der Brennstoffe wie Erdgas oder Heizöl immerhin bei 19,6% liegt. Das ist ja ein Faktor, den jeder selbst beeinflussen kann. Und Herr Hoffmanns, ich will erstmal Sie bitten, dass Sie ein paar Worte zu sich selbst sagen, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
Ja, danke Herr Gröbel. Ich bin Schornsteinfeger Meister, gelernter Schornsteinfeger Meister. Habe dann eine Zusatzausbildung gemacht zum Ofen- und Luftleitungsbauer nach § 7a der Handwerksordnung. Habe mich weitergebildet als Energieberater, auch in der Handwerkskammer Münster geprüft. Und bin über Enefa, das ist ein Fachverband für die Verteilung von KfW-Darlehen über die Postbank, bin dann als Fachberater eingetragen, um diese KfW-Darlehen mit zu begleiten als Handwerkspartner. Das heißt, ich mache Baubegleitung. Die Leute bekommen von mir einen Energieausweis. Ich beurteile dieses Gebäude, erstelle eine Kosten-Nutzen-Rechnung, welche Maßnahmen sinnvoll sind, gehe mit den Maßnahmen zu einem Finanzberater der Postbank, das ist diese Zwischenstelle, und dann wird ein Finanzierungsplan erarbeitet von dem Finanzberater und ich begleite dann die Maßnahmen, wenn sie dann durchgeführt werden, schrittweise, wenn Dach gedämmt wird, wenn Wände gedämmt werden, und kontrolliere dann auch die Arbeiten während der Bauphase, und wenn die energietechnische Sanierung vollzogen worden ist, dann bekommen die Kunden einen neuen Energieausweis. Man kann auch ein Schildchen von der Neffe bekommen, dass man sein Haus eben auch energietechnisch höher bewertet hat. So ist dieser Energiefachberater eben zu sehen.
Das bedeutet, dass alle Sanierungsmaßnahmen auch unter wirtschaftlichem Aspekt durchgeführt werden?
Selbstverständlich. Es ist immer so, dass man, leider Gottes hat die KfW im letzten Sommer die Einzelmaßnahmen als Förderung gestrichen, sollen aber jetzt wieder neu auferlegt werden. Zurzeit ist es so, dass man also Kompaktmaßnahmen erstellen muss, wo mindestens 3 Maßnahmen auf einmal durchgeführt werden. Und das ist eben ein Problem, dass man dahingehend eine große Summe opfern muss und die Amortisationszeit natürlich entsprechend lange ist und manchmal sich für Leute, schwer rechnet. Für die Umwelt ist es immer gut und für den CO2-Ausstoß auch, aber es ist manchmal die Amortisationszeit einfach zu lange.
Wenn man die heutigen Energiepreise zugrunde legt, wobei man natürlich sagen muss, dass vermutlich die Amortisationszeiten bei steigenden Energiepreisen ja durchaus kürzer werden.
Gar keine Frage. Es gibt sicherlich Maßnahmen, die, auch wenn sie eigenfinanziert werden, sich nach 10, 15 Jahren bei steigenden Energiepreisen viel, viel schneller lohnen. Gar keine Frage. Das, was ich ansprach mit den Kompaktmaßnahmen, ist, dass Sie mindestens 3 Maßnahmen auf einmal machen müssen. Sie müssen also dann gewisse Voraussetzungen der NF erfüllen. Und dann kommen Sie für ein gebautes Gebäude schnell mal bei 150.000 Euro an. Und dann stellt sich jeder Hauseigentümer die Frage, naja, wann soll ich das noch reinholen? Auch bei allem Respekt bei steigenden Energiepreisen.
Und vor allem hier sehe ich auch das Problem, dass eigentlich dann für den Bauherrn gar nicht mehr absehbar ist, welche Maßnahme welchen Effekt gebracht hat.
Ja, also da gibt es Möglichkeiten, das vorherzubestimmen, einigermaßen zumindest, abhängig von den unterschiedlichen Wintersaison-Temperaturen, die man hat. Aber man kann es schon irgendwo bestimmen. Es ist nur die Frage, ob der Hauseigentümer bestrebt ist. Einzelne sicherlich. Das ist auch eine Frage dessen, wo die Hauseigentümer auch selber wollen, dass was ihnen gespart wird. Aber es gibt einen Großteil der Hauseigentümer, die gucken nur auf den Geldbeutel. Und wenn man Spitzenbleistift rechnet und eine Maßnahme für 150.000 Euro ausgegeben hat, für ein rein Eckhaus, wo ein Wert vielleicht von 200.000 Euro da ist, dann stellt sich hier die Frage, naja, soll ich jetzt mein Haus auf 350.000 Euro Wert erstellen? Gibt der Markt das noch her? Das ist eine andere Geschichte.
Unser Hauptthema ist aber heute nicht die Immobilienpreise von sanierten Gebäuden, sondern die CO2-Emissionen und wie ich das selbst beeinflussen kann. Das heißt, jetzt sind wir erstmal auf diese Eigentümer-Sachen durchgegangen, aber es gibt ja auch noch im Prinzip Mieter. Was für Möglichkeiten haben denn Mieter, um ihre CO2-Bilanz beim Heizen ihrer Wohnung zu verbessern?
Bei den Mietern liegt in der Regel ein falsches Heizverhalten vor. Das ist nicht böse gemeint, aber ist allein aus meiner Erfahrung heraus so. Man hat also eine Wohnung, da gab es auch irgendwann mal bei dem Erstellen des Gebäudes einen Energiebedarf. Man hat einen Wärmebedarf ermittelt und hat den Wärmebedarf der Wohnung, des Hauses auf die Räume aufgeteilt. Und es ist das Denken der Bewohner so, dass man sagt, ich will also dann sparen und man wird dann im Badezimmer wird der Heizkörper morgens angemacht, in der Küche gar nicht, im Schlafzimmer gar nicht und im Wohnzimmer ist der bewohnte Raum oder dann auch im Kinderzimmer der bewohnte Raum, wo dann die Heizung auf klein oder voll gestreht wird und dann soll der Heizkörper im Wohnzimmer die gesamte Wärmemenge der Wohnung erstellen. Das funktioniert in der Regel nicht. Man sollte also in den Wohnungen hingehen und die Raumtemperatur im Allgemeinen um 1-2 Grad senken. Hier ist gerade an Raumtemperatur, was ich senke, in der Wohnung erzeugt 6% Energieeinsparung. Eine ganz einfache Möglichkeit, um wirklich Energie zu sparen, ohne irgendwelche Kosten zu haben. Da muss man sich auch dann die Gedanken machen, wenn ich jetzt ein Schlafzimmer nicht heize und ich habe dann im Winter 10, 15 Grad drin, ich habe immer einen Wärmeübergang vom Warmen zum Kalten. Das heißt, das Wohnzimmer muss ich überproportional hochheizen, damit ich in meiner Wohnung dann diese 21 Grad bekomme, die gewünscht sind. Und da sollte man drüber nachdenken, vielleicht auch mit dem Hauseigentümer, wenn man eine Anlage hat, die in der Wohnung ist und ich habe einen Raumthermostat, dass ich da meine Temperatur reduziere. Vielleicht ist das schon ein Raumthermostat mit einem Außenfühler und kann dann sagen, ich kann meinen Wohnraum abhängig von der Außentemperatur dann fahren, dann brauche ich auch mit einer großen Wassermasse, dann mache ich den Heizkörper ganz auf und fahre mit einer großen Wassermasse, die in den Heizkörper ist, eine kleinere Vorlauftemperatur der Heizungsanlage und kann dann auch Energie sparen. Wenn das eine Zentralheizung ist, sollte man auch vielleicht mal mit den Mitbewohnern noch sprechen, weil das ist ja auch ein Problem, dass der eine sagt, ich will meinen Heizkörper fühlen, der muss heiß sein, dann kann ich den Kessel unten im Keller nicht runterstellen. Wenn man vielleicht mit den Leuten spricht und sagt, wir wollen das alle mal probieren, ich stelle alle Heizkörper in Räumen, wo ich wirklich heize, auf voll. Und dann kann ich auch sagen, meine Vorlauftemperatur im Keller, abhängig von der Außentemperatur, fahre ich tief und kann dann auch mit einem herkömmlichen Heizkessel mit tiefen Vorlauftemperatur Energie sparen und dann meine Wohnraumtemperatur so regeln. Geht aber dann nur bei einer zentralen Feuerstätte, wenn alle Leute mitmachen.
Was ist jetzt mit lokalen Lösungen? Ich denke jetzt mal an die klassische Gasheiztherme.
Das ist ähnlicher, wenn ich jetzt eine Heizgastherme habe, dass sie die möglicherweise Feuerstätten in der Wohnung selber hängen, dann ist es ähnlich so. Ich kann also dann da auch meine Vorlauftemperatur an dem Schalter reduzieren. Mit einer geringen Temperatur, meine geringen Vorlauftemperatur, ich sage mal bei 40 Grad, 50 Grad erhitzen, und dann muss ich wohl eben wissen, ich muss den Heizkörper ganz aufmachen, weil ich brauche dann die größere Wassermasse. Wenn ich ein Kombigerät habe mit warmem Wasser, muss ich dann natürlich auch da meine Grenze bei 55 Grad lassen, damit ich noch vernünftiges warmes Wasser kriege. Ist aber auch wieder ein Unterschied, wenn ich einen Speicher habe, als wenn ich es im Durchlauf erhitze. Im Speicher sollte man auch die Temperatur dauerhaft nicht unter 55 Grad fahren, wegen den Legionellen. Das ist ein Problem, was mit dem Speicher passiert. Wenn ich ein Durchlaufprinzip habe, ist es nicht so schlimm. Die Möglichkeit, dass also die Mieter ohne weiteres mit einfachen Mitteln auch ihre bestehende Anlage vernünftig und energiesparend heizen können, ohne dass man da Geld investiert oder große Umbaumaßnahmen durchführen muss. Wenn sie hingehen wollen und wollen ein bisschen investieren, sind sicherlich da, was der Mieter selber machen kann, die Heizkörper nicht mit einer alukaschierten Dämmung zu versehen. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man machen, kosten aber wieder Geld, und da sollte man immer fragen, kann der Vermieter vielleicht auch was mitmachen.
Sie haben den Klimagriff mitentwickelt, welcher den Mietern auch ein richtiges Lüften ermöglicht. Können Sie mir das Prinzip erklären?
Ich war bei der Testphase dabei, wir haben den mit begleitet bei der Entwicklung. Der Erfinder ist der Georg Meyer, und so dass wir als Handwerker dabei bei der Testphase dabei waren. Wir haben das mit unterstützt, und der Klimagriff hat den Sinn, dass wenn wir Mehrfamilienhäuser haben, wo der Vermieter jetzt hingeht und nach der neuen NF dämmt, Häuser gut dämmt, dann verschiebt sich der Taupunkt in gewisse Ecken, die bei der Außendämmung nicht so gut berücksichtigt werden können, aufgrund der Bauphysik, wie Balkone, Decken, die dann angegossen sind. Und in diese Ecken verschiebt sich der Taupunkt, das heißt da, wo Wasserdampf ausfällt. Und dann ist dieses Problem vorprogrammiert, dass man einen Schimmelpilz in den Wohnungen bekommt. Ist also kein Bauschaden, sondern einfach ein Schaden, der entsteht, weil der Mieter das Lüftungsverhalten nicht verändert, aufgrund dieses modernisierten Gebäudes. Und um dem Abhilfe zu schaffen, gibt es eben den Klimagriff, oder ist der Klimagriff ins Leben gerufen worden, um dem Mieter anzuzeigen, wie groß ist meine Raumfeuchte, meine Raumtemperatur. Und abhängig von dem Raum, wo der Klimagriff darauf abgestimmt wird, da gibt es also ein Einstellprogramm, wird er dem Mieter sagen, naja, jetzt musst du lüften. Und jetzt musst du dein Fenster auch wieder schließen, um energietechnisch auch ein bisschen darauf zu achten, dass nicht zu viel gelüftet wird, sodass also energiesparend gelüftet wird. Und auch da ist ein Energiesparpotenzial drin, denn eine Wohnung, wo die Wand feucht ist, hat ohnehin eine relativ hohe Luftfeuchte. Und man muss eben dann auch wieder eine höhere Temperatur erzeugen, um das gleiche Wohlfühlklima zu bekommen. Einen Raum, den ich vernünftig lüfte, mit einer vernünftigen relativen Luftfeuchte versehe, da geht es also darum, dass ich dann auch wieder meine Raumtemperatur senken kann, um das gleiche Wohlfühlklima zu bekommen. Also da ist auch eine Energieeinsparung drin, und er ist relativ einfach zu bedienen, und der Mieter und der Vermieter haben auch eine gewisse Absicherung. Das heißt, das Streitgespräch, was immer kommt, der Mieter sagt, ich habe genug gelüftet. Der Vermieter sagt, naja, man hat nicht genug gelüftet, und es gibt auch so einen Datensatz darin. Das heißt, auch beim Klima gibt es eine Seriennummer. Es wird hinterlegt, wie oft gelüftet worden ist. Und dann kann der Vermieter sagen, naja, es ist entweder nicht genug gelüftet worden, oder aber auch der Mieter kann sagen, guck mal hier, ich habe genug gelüftet, es ist nachgewiesen, und es liegt doch ein Bauschaden vor, den ich dann wieder sanieren muss als Vermieter. Und ich habe es selber in der Testphase jetzt ausprobiert. Ich habe den selber bei mir zu Hause auch eingebaut. Und es ist in der Tat so, man lüftet allein aus dem Grund, dass er da ist, man lüftet einfach. Das heißt, man hat es vorher nicht gemacht, und jetzt ist der Klimagriff da. Er zeigt, man kann es mit einem akustischen Signal machen oder aber auch mit einem optischen Signal. Die sind ohnehin da. Es ist in der Tat so, man achtet drauf, und man muss die Fenster wieder aufmachen. Also allein aus diesem Grund ist er sehr gut. Er soll die TÜV-Abnahme nach der Lüftungsnorm kriegen, nach DIN 1946, dass er dann er auch als Lüftungskonzept eingebaut werden darf. Und Hausverwaltungen müssen ab einem bestimmten Baujahr irgendwann ein Lüftungskonzept nachweisen für ihre Gebäude. Und dann ist es eben viel einfacher, ein Klimagriff am Fenster zu montieren, als das ganze Gebäude mit einer kontrollierten B&N-Lüftung zu versehen, was bautechnisch manchmal gar nicht möglich ist.
Ich habe nochmal zu dem Energiepass eine Frage.
Ja.
Wird das momentan so genutzt, wie man sich das vorgestellt hat bei der Einführung von dem Mieter, um die Nebenkosten im Voraus abschätzen zu können? Können Sie das beurteilen?
Der Energieausweis ist ja grundsätzlich nur Verlangen vorzulegen. Es gibt also noch keinen Vollzug zu, rein behördlich. Mieter, die sehr gut aufgeklärt sind, fragen danach. Dann ist es auch so, dass der dann erstellt wird, auch im Nachhinein. Bei den Eigentümern ist es so, dass er, solange ich den nicht haben muss, mache ich es auch nicht. Es gibt natürlich einige Vermieter auch, die einfach wissen wollen, wie steht mein Gebäude da. Oder aber auch einfach im Voraus sagen, wenn ich mal einen Mieterwechsel habe und da kommt ein Mieter, der möchte das gerne nachsehen, dass man eben dann auch einen Energieausweis hat. Oder aber auch als Verkaufsargument, um meine Wohnung vom Wert zu erhöhen, und zu sagen, ich habe ein Haus, ein Gebäude, was also schon einen niedrigen Wärmeabgabe pro Quadratmeter pro Jahr hat, dass man die Wohnung auch besser vermieten kann.
Kommen wir jetzt nochmal zum Hauseigentümer. Was gibt es da so an gängigen Maßnahmen, die zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führen?
Ja, der Hauseigentümer ist natürlich derjenige, der es alles selbst entscheiden kann. Immobilien natürlich Vielzahl von Möglichkeiten, also angefangen von der tatsächlichen Wärmedämmung des Gebäudes, Austausch von Fenstern, Austausch von Heizungsanlagen, wobei da das Pferd auch mal falsch aufgezogen wird. Das heißt, also, es wird in der Regel zuerst die Heizungsanlage gemacht und dann mache ich meine Wärmedämmung und dann wird es manchmal falsch gemacht. Ich brauche ein Gebäude, ich habe mir das Wärmedarf von 18 kW und dann baue ich meine neue Heizung ein. Die ist dann eingestellt in einem Leistungsbereich von, ich sag mal, 10 bis 18 kW. Gehe hin und mache dann meine Wärmedämmung neu, mache ein Fenster rein und reduziere meinen Wärmebedarf vielleicht auf 5 kW. Jetzt habe ich aber eine Heizungsanlage, die einen Leistungsbereich nur von 10 bis 18 kW hat und habe einfach eine Heizungsanlage, die viel zu groß ist. Also besser ist es, wenn man es vernünftig macht. Man macht zuerst die Wärmedämmung, lässt dann sein Haus bewerten, abhängig vom Wärmebedarf, und sagt dann, dazu brauche ich eine Heizungsanlage, die noch passt. Was viele auch falsch machen, das ist der hydraulische Abgleich. Das heißt, ich gehe hin und erstelle mir eine neue Heizungsanlage und der hydraulische Abgleich sagt also ganz genau, welcher Raum mit wie viel Wasser, Warmwasser versorgt wird von der Pumpeneinstellung, vom Thermostatventil her aus, um möglichst tiefe Temperaturen zu fahren, um meine moderne Heizungsanlage auch möglichst effizient laufen zu lassen. Es macht also keinen Sinn, eine moderne Heizungsanlage reinzupacken in das Gebäude. Meine Feuerstätte kann gut laufen, darf so, kann es aber nicht, weil mein nachgeschaltetes Heizsystem nicht auf diese Heizungsanlage abgestimmt ist und mein Heizungssystem verlangt hohe Vorlauftemperaturen, jenseits der 55 Grad vielleicht, damit ich meine Wohnung noch warm bekomme. Und die Heizungsanlage macht das auch, läuft aber dann in dem Bereich nicht mehr so effizient, wie sie könnte. Und das ist immer eine Sache, wo der Heizungsbauer auch klar und der Hauseigentümer miteinander reden müssen und sagen, gut, das habe ich jetzt für eine Heizungsanlage, die ist Brennwertfeuerstätte, die soll tief laufen, wie kann ich das schaffen, dass sie auch dann dauerhaft so tief läuft. Und das muss man auch miteinander abstimmen, da ist der hydraulische Abgleich ein Problem, was vielfach vergessen wird und ist manchmal ganz einfach herzustellen mit Pumpen, die das erkennen, also elektronisch geregelte Pumpen, die Stellung am Ventil erkennen und dann eben ihre Leistung auch regulieren, um eben den Heizkörper so viel Energie, Wasser zu bringen, wie der Heizkörper braucht. Wir werden übrigens auch gefördert von der BAFA, von der Bundesanstalt für wirtschaftliche Ausfuhr. Wenn neue Pumpen eingebaut werden, gibt es auch so einen kleinen Zuschuss auch von der BAFA. Also muss man wissen, ist nicht viel, aber besser als nichts. Und da muss man eben mal auch den Heizungsbauer fragen, ist meine Pumpe schon so, habe ich schon eine Energieeffizienzpumpe?
Das heißt auch, diese Energieeffizienzpumpe hat dann natürlich auch einen niedrigeren Stromverbrauch?
Ja, das kommt sicherlich. Wenn ich jetzt eine 3-Stufen-Pumpe habe und will jetzt meine Anlage über den ganzen Winter abdecken, habe ich sie meistens auf der höchsten Stufe oder auf der mittleren Stufe stehen, damit ich alle Tage abdecken kann, egal wie ich mein Heizkörperventil aufgestellt habe. Und die Energieeffizienzpumpe sagt eben, wenn ich meinen Heizkörper zu habe, ich brauche keine Energie, das hat der Kunde dann selber, der Bewohner selber festgestellt, mir ist zu warm, ich drehe meine Körperventile runter, dann weiß die Pumpe, die Energieeffizienzpumpe, ich brauche so viel nicht durchlaufen zu lassen, ich fahre meine Leistung runter und das kann auch bis zu 30% Energie einsparen, in der elektrischen Energie einsparen, weil abgesehen von der thermischen Energie nicht auch sparen, die elektrische Energie ist sicherlich auch nicht zu verachten. Sollte man ohnehin bei einer Heizungsanlage nie ganz vergessen.
Gibt es noch weitere Maßnahmen, die der Hauseigentümer vielleicht selbst realisieren kann, um Sparpotenzial zu realisieren?
Ja, die Hauseigentümer können, wie gesagt, auch da sollten sie darauf achten, was immer einfach zu bewerkstelligen ist für einen Hauseigentümer. Kellerdecke, der mit den unbeheizten Räumen geht, in der Regel in Eigenleistung. Bei älteren Gebäuden kann man ganz einfach machen mit Styropor unter der Decke kleben. Das sind Maßnahmen, die auch Energie einspart. Rohrleitung, ungedämmte Rohrleitung mal im Haus aufstöbern und sagen, da kann ich hier vielleicht ganz einfach selber auch dämmen. Das sind Sachen, die sind nicht wahnsinnig aufwendig und einfach selbst zu machen. Ist vom Materialkostenaufwand vielleicht ein bisschen teuer, aber man kann es eben selber machen, der Lohnaufwand ist dann geringer. Ne? Aber einfach mal gucken, welche Leitungen sind denn noch einfach nicht gedämmt. Dachboden dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, sollte ohnehin jetzt auch nach NF schon durchgeführt sein, dass alle Hauseigentümer ihr Dach, dass die oberste Geschossdecke gedämmt wird, ist aber in der Regel auch manchmal eine einfache Maßnahme, einfach nur den Boden bei einem ungenutzten Speicher mal zu dämmen. Nutzt auch viel. So Kleinigkeiten, die der Hauseigentümer einfach selber machen kann, ohne viel Geld zu investieren und auch ein Sparpotenzial da ist.
Danke für die Tipps. Ist auch die Frage, womit ich heize. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, Erdgas oder Heizöl zu verwenden, was ja die nicht regenerativen Energien sind. Und zum anderen kann ich ja auch regenerative Heizungselemente nehmen, wie Hackschnitzel, Holzpellets oder normales Holz.
Ja, also grundsätzlich sind regenerative Heizungen sicherlich denkbar und auch durchführbar. Und im Neubau muss ich sogar nachweisen, dass ich ein gewisses Potenzial aus regenerativen oder nicht fossilen Brennstoffen nehme. Das heißt, da bleibt dann die Wärmepumpe oder auch die Solaranlage über, dass ich sage, ich kann einen großen Anteil von meiner Energie, muss ich also schon nachweisen, dass ich beim Neubau das mache. Nach der neuen Energieeinsparverordnung. Die bestehenden Gebäude sollte man nie über einen Kamm scheren. Es gibt im Gebäude eine Art der Lage, der Bauart, die ich ohne weiteres mit einem regenerativen Energien in der Holz- und Halkschnitzelanlage oder mit einem Pelletofen beheizen sollte, kann. Man muss nur auch dann wieder sagen, wenn einer ein Gebäude hat, was mit Erdgas beheizt ist, wird der in der Regel nie diesen Lagerraum haben, um regenerative Energien zu lagern. Habe ich ein Gebäude mit einer Ölheizung, die ohnehin schon einen Tankraum haben, ist der Tankraum viel einfacher, mit wenig Aufwand herzustellen, um regenerative Energien wie Hackschnitzel und Pellets zu lagern. Also man sollte nie sagen, alles ist möglich. Man muss auch sehen, wenn ich ein rein Mittelhaus habe, wo eine Erdgasheizung konzipiert worden ist vor 20 Jahren, da ist der Platz nicht da, um regenerative Brennstoffe zu lagern. Über einen Kamm scheren. Das sind dann, wie gesagt, wenn man da auf moderne Heizenergien umstellen will, sicherlich auch dann eine Luftwärmepumpe denkbar. Wenn ich von meinen fossilen Brennstoffen eine Art von Erdgas weg will, kann ich sicherlich dann auch da in meinem kleinen, rein Einfamilienhaus eine Luftwärmepumpe installieren. Da wird es in der Regel ab 2019 sicherlich vielfältige Möglichkeiten geben, weil ab 2019 müssen zumindest Neubauten erstmal nachweisen, dass ich effizient kühlen und effizient heizen kann. Und dann ist sicherlich die Luftwärmepumpe die Möglichkeit für kleinere Gebäude, wo man die Baukosten nicht ganz hoch nach oben schrauben möchte. Und ich denke, wenn die Vielfalt und die Luftwärmepumpe dann auf den Markt kommen und dann auch mal die Hersteller Gedanken darüber machen, dass man das auch in bestehenden Gebäuden macht, dann gibt es auch die Möglichkeiten, kleine Luftwärmepumpen zu erstellen. Es gibt also von großen Heizungsherstellern auch schon wandhängende Geräte, die man unter das Dach bauen kann, um diese Forderung zu erfüllen. Und das ist dann erstmal für den Neubau geeignet und sicherlich dann auch irgendwann für den Bestand. Und da muss man dann auch drüber nachdenken aus Hauseigentümer. Wenn ich mir jetzt schon eine Feuerstätte habe, die von 2010 ist, die sind in 20 Jahren, 10 Jahren auch nicht mehr neu. Und was mache ich dann? Bleibe ich bei Erdgas? Man weiß ja, wo die Preise sind. Dann ist sicherlich darüber nachzudenken, um sich auch mal eine Luftwärmepumpe anzuschauen. Bei einer Wärmepumpe als Wasserwärmepumpe ist der Aufwand immer sehr groß. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wenn die geologischen Verhältnisse da zu passen. Oder wie ich von einem Bauern weiß, der möchte gern seinen Brennstoff auf seinem eigenen Feld anbauen. Auch das ist eine Möglichkeit, die gibt es schon. Also Gerste oder Getreideheizung, auch da sind die Probleme mittlerweile nicht mehr so groß. Auch da kann man drüber nachdenken. Aber zu sagen, jetzt das oder das ist das Lösungsproblem für alle Häuser, dann bin ich immer vorsichtig.
Gerade bei der Geothermie bin ich immer so ein bisschen zweigespalten. Ich muss hier mindestens einen Teil in elektrische Energie reinstecken, um im Idealfall drei Teile wieder zurückzubekommen, glaube ich. Bei der Geothermie muss ich ja im Prinzip einen Teil an Strom reinstecken, um maximal, ich glaube, 4 Wärmeanteile wieder zurückzubekommen. Das heißt, im Endeffekt werde ich ja gezwungen, zu 25% elektrisch zu heizen, ja, was ja mit einer der teuersten Lösungen überhaupt ist, oder?
Sicherlich ist es zurzeit eine teure Lösung und sicherlich zurzeit auch nicht die umweltfreundlichste Lösung. Aber da habe ich mich auch lang gestritten mit einem Geschäftspartner, der baut also hier in Tönnesberg Wärmepumpen. Und wenn ich Leute habe, die sich dafür interessieren, schicke ich die Leute auch gerne dahin. Aber es ist so, dass also der Anteil auch an den Stromherstellungen ja immer mehr von regenerativen Energien hergestellt wird. Also wird der Strom auch immer grüner, sage ich es mal. Und dann ist der Gedanke gegenüber einer Wärmepumpe gar nicht mehr so falsch.
Vielen Dank für die Einschätzung. Wobei ich hier noch hinzufügen muss, dass natürlich der Stromanbieter, den man wählt, da ganz detaillierte Aufschlüsselungen geben kann, wie sich der Strom, den man bezieht, zusammensetzt. Darüber werden wir vermutlich auch nochmal eine eigene Episode machen, ob es sinnvoll ist, seinen Strom komplett grün zu machen. Im Bereich der regenerativen Energieträger sind Sie ja noch in einem anderen Umfeld tätig, was wir ja auch nicht verschweigen wollen. Das heißt, ich kann Sie auch kontaktieren, wenn ich mir überlege, einen Kamin zuzulegen, weil Sie betreiben hier in Tönnesforst das Kaminofenstudio Niederrhein. Was für Technologien bieten Sie hier an?
Also ich habe mich bewusst an dänischen Hersteller entschieden, weil dieser dänische Hersteller als einziger eine Automatik entwickelt hat, die primär und sekundär Luftzuführung des Ofens regelt. Das Problem bei einem lokalen Ofen ist in der Regel, dass der Betreiber zu viel Einfluss auf die Verbrennung hat und natürlich auch seinen Brennstoff wählen kann, guten und schlechten Brennstoff bei einer lokalen Feuerstätte. Aber bei dem Hersteller, den ich betreibe, das WAM, da hat der Betreiber nicht so einen großen Einfluss auf die Verbrennung. Er kann einen Leistungsbereich wählen, zwischen 3 und 8 oder je nach Modell auch bis 9 kW oder auch 14 kW. Und dem Ofen wird durch eine Regelung am Rücken immer eine Mindestmenge an Primärluftzuführung geben und eine Mindestmenge an Sekundärluftzuführung geben, sodass da also ein Abbrand von Holz, ein guter Abbrand von Holz immer gewährleistet ist. Der Betreiber kann nie hingehen und dem Brennstoff den Sauerstoff komplett wegnehmen und dann hat man das Problem, dass die Verbrennung schlecht wird. Holz wird mit einer niedrigen Temperatur verbrannt, es bilden sich Aromate, das ist das, was die Nachbarn dann immer draußen riechen und sagen, der hat schon wieder einen Kamin an. Das reduziert oder kann man damit ausschließen. Bewusst habe ich mich für diesen Ofen entschieden, weil ich die Technik einfach genial finde. Es gibt noch einen anderen Hersteller, Danskan, die arbeiten auch mit WAM zusammen. Die haben nur die Primärluftzuführung geregelt. Das ist dann so eine Halbautomatik. Und die Sekundärluftzuführung ist das, also was an den Brennstoff hinterher rankommt, an den Brennstoffholz. Und das ist die Brennart, die für mich, die wenn man einen Holzofen hat, die effektivste ist.
Weil wir gerade bei Ihrem Fachgebiet sind, die Gebäudeenergieberatung, machen Sie in welchem räumlichen Umfeld?
Ich bin bei der Energieberatung im räumlichen Umfeld durch meine Geschäftspartner in Wuppertal, also zwischen dem Bergischen Land und dem Niederrhein unterwegs. Durch mein Verkaufsgebiet, was ich von meinem Kaminofenhersteller habe, bin ich also an den linken Niederrhein gebunden, das ist mein Verkaufsgebiet. Und da bin ich noch als Energieberater tätig und durch diesen Vertrieb für den Klimagriff in Wuppertal und durch die Kontakte in Wuppertal bin ich auch bis nach Wuppertal ins Bergische Land tätig.
Ja, Nochmals, ich bedanke mich vielmals für die ausführliche Schilderung und auch für die anschaulichen guten Ratschläge, was unsere Hörer vielleicht auch selbst tun können, um ihren persönlichen CO2-Fußabdruck im Bereich der Brennstoffe zu verbessern. Vielen herzlichen Dank.
Nicht zu sagen, danke schön.
Dies war eine Episode von Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Zum Themengebiet regenerative Energien mit Schwerpunkt Solarkocher und Elektromobilität. Fragen, Lob und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Nutzt hierzu bitte die Kommentarfunktion auf unserer Seite www.sunpod.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.